Wunderschönen guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Michael Schade. Guten Morgen.
Guten Morgen alle zusammen.
Das heutige Gespräch fällt mal wieder so unter die Kategorie Entwicklerinterview. Du bist nämlich ein Spieleentwickler. Das werden wir jetzt gleich mal dann aufdröseln, woher man dich kennen könnte oder woher man deine Spiele kennen könnte. Du bist aber auch hier, um dann ein brandneues Projekt zu bewerben. Da werden wir aber dann später dazu kommen. Bevor wir nämlich dazu kommen, finde ich, sollten wir einfach mal so ein bisschen ausholen und du solltest einfach mal Zeit bekommen, dich ein bisschen vorzustellen. Was hast du bisher gemacht und wie bist du überhaupt zur Spieleentwicklung gekommen? Du bist der Gründer und ehemalige Geschäftsführer von Fish Labs, einem Hamburger Studio. Aber an der Stelle möchte ich eigentlich schon fast an dich übergeben, weil das erklärst du, glaube ich, selber, wie das damals alles mit Fish Labs angefangen hat und wie du da zur Spieleentwicklung gekommen bist.
Okay, super, vielen Dank. Ja, ich habe zusammen mit meinem Partner Christian Dohr, den ich beim Maschinenbaustudium kennengelernt habe, haben wir Fish Labs in 2004 gegründet. Und der Anstoß war eigentlich, dass wir über diese Game City Hamburg Initiative in Kontakt zu Sony Ericsson bekommen haben. Die haben damals das erste Handy rausgebracht, also Sony Ericsson, mit dem man 3D-Grafik darstellen kann. Und die suchten dann eben Leute, die 3D-Spiele machen können. Also damals war es eben so, dass alle Handyspiele noch 2D waren. Und weil wir so durch unser Maschinenbaustudium uns mit 3D-Grafik ausgekannt haben, hatten dann zwischen, also nach dem Studium und bis 2004 für 11 Jahre lang ein Studio gehabt, wo wir Computergrafik gemacht haben für Architektur, Visualisierung und so weiter. Also eigentlich schon über 10 Jahre 3D-Erfahrung. Ja, und dann war das so zur rechten Zeit am rechten Ort, haben das weltweit zweite 3D-Handyspiel gemacht. Das war dann BMW Mini Challenge. Das wurde vorinstalliert auf die Sony Ericsson-Telefone. Und das hat Sony Ericsson so gut gefallen, dass sie gesagt haben, da hätten wir gerne noch mehr. Und ja, dann bin ich mit einem Auftrag mehr oder weniger oder mit einem potenziellen Auftrag nach Hause gekommen, 5 weitere Spiele zu entwickeln. Und das war eigentlich so der Anstoß, wo wir gesagt haben, also da geht was. Und wir wussten halt von unserem Maschinenbaustudium, wie damals so die 3D-Grafik von Silicon Graphics innerhalb von 10 Jahren auf PC gekommen ist. Und dann haben wir gedacht so, das haben wir doch alle schon mal irgendwie gesehen, denn wir glauben, dass jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre, also von 2004 an, konsolenartige Spiele auch in der Qualität auf dem Handy möglich sein werden. Und wenn wir jetzt da von Anfang an dabei sind, ist das ein guter Punkt, eine neue Firma zu gründen.
Also fast schon ein sehr, sehr vorausschauender Blick, weil, wie gesagt, 10 Jahre später, 2014, ist das absolut eingetreten. Ne? Da ist das völlig normal, dass man iPhones oder andere Android-Phones in der Hosentasche hat und dort, ja gut, sagen wir mal, wir sind noch nicht ganz bei Konsolengrafik angekommen, aber auf jeden Fall aufwendige 3D-Grafik ist da mittlerweile ohne Probleme möglich. Also so das, was man so, ich sag mal so PS2-Ära oder sowas, kann man ja heute ohne Probleme auf einem iPhone zum Beispiel rendern.
Ja, ganz genau, absolut. Und das war auch so, als wir das damals so gesagt haben, wir glauben, Entschuldigung, dass es da hingeht, dann hat uns damals keiner geglaubt. Die meinten halt alle, naja, das geht ja gar nicht mit der Batterie und so weiter. Aber wir waren schon sehr sicher, dass eben durch Miniaturisierung Prozessoren werden immer leistungsfähiger, verbrauchen weniger Strom und so weiter und dass einfach die Technologie so schnell voranschreitet, weil auch das Handy natürlich so ein Massenphänomen ist. Da sind dann gewisse Entwicklungszyklen passieren einfach viel schneller und eigentlich hat sich das dann auch bewahrheitet, als das erste iPhone rauskam, so richtig mit vernünftiger Hardwarebeschleunigung, also mit einer echten GPU, wo man gut Grafik drauf rendern kann. Und damals ging es dann auch mit dem iPhone eigentlich für uns ab. Das war dann auch finanziell so der Punkt, wo es dann richtig gut lief. Also wir wurden viel mit unseren 3D-Spielen eben im App Store gefeatured und da eben halt ganz besonders Galaxy on Fire, was auch von Fish Labs wirklich so der wichtigste Titel war und wahnsinnig viele Downloads generiert. Das Spiel, also Galaxy on Fire in verschiedenen Versionen, wurde dann auch wiederum auf Sony Ericsson-Geräten, Nokia vorinstalliert, viele Deals direkt auch mit BlackBerry gemacht und insgesamt kamen 30 Millionen Leute oder über 30 Millionen Leute auf der Welt haben Galaxy on Fire in irgendeiner Form auf ihrem Telefon.
Also die vorinstallierten, die Downloads aus dem App Store und so, ja. Was ich gerade noch zu diesem BMW Mini Challenge sagen wollte, ist ja, sowas ist ja im Prinzip der Traum für jeden Entwickler, oder ich behaupte mal, dass es der Traum ist, weil ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich da BMW und Mini was dafür bezahlt haben und Sony Ericsson hat sich da noch irgendwie finanziell wahrscheinlich beteiligt, also eine klassische Auftragsarbeit, wo es einem eigentlich aber egal sein kann, ob dieses Spiel jemals jemand spielt, weil es ist ja zu dem Zeitpunkt als Werbespiel wahrscheinlich schon vorfinanziert, bevor überhaupt der erste Zeile Code dann irgendwie geschrieben wird, ne?
Ja, genau. Es ist eine Auftragsarbeit, das ist richtig. Nun ist es nicht so, dass die Füllhörner da so groß waren. Es war immer noch ein Innovationsthema, ne? Also man wusste nicht genau, funktioniert das mit der Technik, die da ist und so. Also es war alles wirklich zu einem sehr, sehr frühen Stadium. Und ja, es ist also so, dass wir mit dem Auftrag, es hat die Kosten gedeckt, ne? Aber es war für uns eben so das Signal, da geht was. Wir konnten zeigen, dass wir dort technologisch oder von der Erfahrung auch einen Vorsprung hatten. Und das war wirklich so für uns der Eintritt in die mobile Gaming-Branche.
Wie hat sich denn das Team da zu dem Zeitpunkt entwickelt? Also ihr habt ja wahrscheinlich erstmal zu zweit, hast du ja gesagt, mit deinem Co-Gründer angefangen. Wie viele Leute wart ihr denn da so, als dann so Galaxy on Fire fertiggestellt wurde? Und es kam ja dann auch relativ schnell, glaube ich sogar, der zweite Teil, also Galaxy on Fire 2. Wie viele Leute muss man sich da so ein Studio dann irgendwie von der Größe her vorstellen?
Also wir waren zu acht, als wir mit Fishlabs losgelegt haben, weil wir ja vorher schon dieses Grafikstudio hatten. Mhm. Und es ist so, der eine Kollege, der damals bei uns von der Fachhochschule Wedel, der hat Medieninformatik studiert. Und das war eigentlich derjenige, der dann auch Galaxy on Fire sich ausgedacht hat, in den wesentlichen Zügen so in der Grundidee, und hat auch dieses erste Spiel umgesetzt. Und der ist auch mit seinen Kollegen, ist der auch immer noch da. Also es sind wirklich, unser Team besteht aus Leuten, die jetzt seit deutlich über 10 Jahren zusammengearbeitet haben.
Und dann sind es wie viele Leute geworden insgesamt?
Bei Fishlabs waren wir ganz zum Schluss fast 80 Leute.
Okay, das ist ja schon, nicht ganz AAA, aber das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer. Also das ist ja schon gar nicht mehr wirklich Indie so ungefähr, sondern da sitzt ja schon dann eine mittelgroße Firma geradezu. Und ich muss jetzt zu meiner Schande leider gestehen, dass ich Galaxy on Fire nie gespielt habe. Ich weiß aber von Leuten, die mir erzählt haben, immer, dass das ihnen großen Spaß machen würde und auch wie unfassbar umfangreich das ist. Also das ist da im Prinzip ja halt schon so ein komplettes Weltraumstrategiespiel für die Hosentasche, sage ich jetzt mal, simuliert wird, und dass das auch durchaus technisch für viele Leute eine beeindruckende Leistung war. Und da bin ich ja sicherlich, und die Leute, die es mir erzählt haben, auch nicht alleine, weil ich habe nachgeschaut, ihr habt zum Beispiel 2011 den Deutschen Computerspielpreis gewonnen für Galaxy on Fire 2. Das klingt jetzt alles so nach so einer deutschen Erfolgsgeschichte, ne? Man so fängt an, hat dann so das richtige Produkt zur richtigen Zeit, die Leute finden das gut, 30 Millionen haben es irgendwo mal heruntergeladen zumindest. Das klingt ja jetzt alles schon irgendwie nicht nach so, okay, das ist so eine kleine Klitsche mit 80 Leuten, seid ihr ja wirklich dann enorme Ausmaße angenommen. Und dann muss ich sagen, aus der Entfernung habe ich dann etwas überraschend fast vernommen, dass ihr dann im Oktober 2013 Insolvenz anmelden musstet. Was ist denn da schiefgegangen? Weil bis zu dem Zeitpunkt klang ja mit Computerspielpreis und Galaxy on Fire und anderen Lobpreisungen, klang das ja alles sehr gut.
Ja, also das war wirklich 2011, 2012, das waren zwei super Jahre, da lief es extrem gut für uns, wir wurden wirklich viel von Apple gefeatured, haben wir auch gutes Geld verdient, aber dann ist es eben so, dann hat sich das Geschäftsmodell in App Store, also wirklich innerhalb von 12 Monaten, so schnell gewandelt. Also vorher war es eben so, dass man Bezahlspiele hatte, Premium-Spiele, die musst du erst bezahlen, dann lädst du sie runter. Und dann kamen halt auf einmal die Free-to-Play-Spiele und der ganze Markt ist so schnell gekippt. Das war dann halt einfach die Herausforderung, das umzubauen. Und es ist eben so, Galaxy on Fire ist eben halt eigentlich ein PC- oder konsolenartiges Spiel gewesen, also ein Weltraumshooter. Der war nie auf diese Free-to-Play-Monetarisierung ausgelegt. Da musst du ein ganz anderes Game Design machen. Du brauchst ehrlich gesagt auch ganz andere Leute. Und da war es eben so, weil dieser Markt mit Bezahlspielen war einfach kaum mehr Geld zu verdienen. Es wurde immer weniger. Und wir hatten ja auch Investoren an Bord. Und die haben uns natürlich mächtig Druck gemacht, dass wir dann jetzt mal diesen Wandel des Geschäftsmodells auch annehmen. Da ist eben das natürlich das Thema, wenn dein Kernteam einfach sagt, solche Spiele finden wir nicht gut, für andere funktioniert's. Aber wir wollen halt lieber klassische Spiele machen, dann ist das sehr schwer. Das heißt, du baust ein neues Team auf, und wir haben damals halt so von den anderen Studios, die in Hamburg sind, die in Free-to-Play sehr gut sind, also Browser-Games gemacht haben, zum Beispiel Big Point, InnoGames und so weiter, Da sind dann Kollegen von denen sind, die wollten dann Richtung Mobile oder wollten mehr in Mobile machen, als die anderen Studios gemacht haben. Die sind zu uns gekommen und wir haben da auch ein wirklich gutes Free-to-Play-Team aufgebaut. Aber dennoch ist es so, wenn du deinen ersten Free-to-Play-Titel machst, einen Online-Titel, das ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack, wie wir hier oben sagen. Und wir haben dann mit Galaxy Fire Alliances eben versucht, auf diesem Erfolg von Galaxy Fire aufzubauen, sagen, jetzt gibt's eine Free-to-Play-Version. Und die ist jetzt auch nicht so, dass sie dir so dramatisch das Geld aus der Tasche zieht, wie das die erfolgreichsten Spiele im App-Store machen. Aber das bedeutet eben halt auch, dass du nicht so viel Geld verdienst, ne? Und dann war es eben so, dass irgendwann das Geld aufgebraucht war und unser Investor sagte, also solange ihr nicht bewiesen habt, dass jetzt ihr mit eurem neuen Spiel zumindest in einigen Ländern sehr gutes Geld verdient, gibt es von uns kein weiteres Geld. Ja,
aber das ist ja fast schon eine sehr traurig zynische Erkenntnis, so dieses okay, du musst im Prinzip deine Spieler auspressen auf diesem Free-to-Play-Markt und du musst sie triezen und zwingen, weil sonst funktionieren diese Sachen nicht. Also sprich das durchaus lobenswerte Ansatz von euch, dass ihr sagt, wir wollen die Spieler gar nicht irgendwie in diese Zwickmühle und Free-to-Play-Tretmühle zwingen und ihnen die Daumenschrauben ansetzen, dass sie endlich was zahlen, könnte man jetzt ja zynisch sagen, ja gut, dafür wird man dann halt bestraft vom Markt.
Natürlich ist es so. Der Markt hat sich einfach anders entwickelt und es ist für andere Spiele funktioniert es gut. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die haben Spaß bei Clash of Clans oder Candy Crush und so weiter. Für die ist das alles okay. Für unser Kernteam, die Jungs, die jetzt bei uns seit über 10 Jahren arbeiten, für die war das einfach nicht die richtige Art der Monetarisierung. Und das ist natürlich auch so, wenn wir jetzt so an der als Studioleiter nicht wirklich restlos davon überzeugt sind von Free-to-Play, wir verstehen zwar, wie diese Mechanismen funktionieren, aber selber nicht dahinter stehen. Dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass du dein Team da voll für begeisterst oder bist auch gar nicht dazu in der Lage. Also insofern, im Endeffekt, ja, wenn wir damals eine Finanzierung bekommen hätten und es wäre noch weitergegangen, selbst dann hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, weil einfach andere Firmen sowas von erfolgreich sind. Also Supercell, die verdienen an einem Tag nehmen 5 Millionen Dollar ein. Das haben wir in unserem besten Jahr gemacht. Also das ist Wahnsinn, da kannst du einfach nicht mithalten.
Und dann ist halt das Problem, dass gerade der App Store ist halt mittlerweile unter den ersten, weiß ich nicht, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber 20 Plätzen, glaube ich, absolut zementiert. Also sprich, da kommst du gar nicht rein, wenn du da nicht irgendwie Millionenumsätze machst. Und deswegen ist es halt auch so, dieses Problem mit der Sichtbarkeit, wo sich dann halt auch irgendwie die Katze in den Schwanz beißt, ne? Weil du kannst gar nicht in diese oberen Umsatzregionen vorstoßen, weil du nicht sichtbar bist im App Store. Und wenn du nicht sichtbar bist, kauft da aber auch keiner was bei dir. Und dann ist halt so ein Problem, dass du halt gar nicht mehr da irgendwie überhaupt in die Lage kommst, irgendwie da mitzuspielen mit den ganz Großen. Ne?
Ja, ganz genau. Das ist das Problem. Also wir haben in 2013, ich glaube, ich habe mit 150 potenziellen Partnern gesprochen, dass sie sich an Fishlabs beteiligen oder dass man die Firma verkauft, das Studio, und sie halt investieren in die Free-to-Play-Titel. Da wurde einem überall die Tür vor der Nase zugeschlagen, weil einfach mit den inhaltlich sehr hochwertigen Spielen, aber eben halt lange nicht so gut im Geld verdienen, in der Monetarisierung. Da haben die gesagt, so, also eine Frage war zum Beispiel, sieht ja total toll aus und so, und ihr habt ja auch eine tolle Community aufgebaut. Glaubst du, dass dieses Spiel, dieses Galaxy Fire Alliance, pro Tag eine 500.000 Dollar verdienen wird? Und ich so, auf gar keinen Fall. Wir wären froh, wenn es 500.000 im Monat machen würde. Ne? Und weil eben die besten Titel so viel Geld verdienen, sagen sie, ja gut, dann haben wir kein Interesse. Das war's.
Okay, also dann die Investoren suchen sich dann auch die Cash-Cows raus oder haben eben, weil sie Zahlen kennen, völlig überzogene Vorstellungen davon, was so ein Spiel eben abwerfen sollte, ihrer Meinung nach. Und dann, gut, klar, dann ist schwierig. Aber gut, also dann habt ihr Insolvenz angemeldet und dann ist was Interessantes passiert. Ihr seid nämlich, also ich rede jetzt immer noch von ihr, weil ich das immer ja noch als quasi deine Firma mit betrachte, zu diesem Zeitpunkt der Erzählung, nenne ich es jetzt mal, von Deep Silver ist das dann aufgekauft worden. Also der Münchner Publisher Koch Media steht dahinter, also Deep Silver ist eben ihr Gaming-Label und die haben das Ganze dann jetzt als Deep Silver Fish Labs weitergeführt. Ihr seid dann aber als Gründer gegangen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man im Prinzip eine Firma, die man aufgebaut hat, so komplett dann hergeben muss?
Also ich sag mal so, das Gefühl, du baust fast 10 Jahre lang auf, steckst dein ganzes privates Geld rein, hängst da wirklich mit viel Herzblut dran und von heute auf morgen, darfst du den Laden verlassen. Kriegst nicht einen Cent dafür, musst komplett von vorne anfangen. Ja, ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man das mal erlebt hat. Also das ist ja, ist auf jeden Fall eine einschneidende Erfahrung.
Ich weiß jetzt nicht, ob du aus juristischen Gründen drüber reden darfst, aber was waren die Gründe dafür, dass das quasi nicht mehr weiterging mit euch beiden als Geschäftsführer?
Also wenn du aus der Insolvenz heraus kannst du ja Assets, also die Firmen, Vermögensgegenstände, die kannst du rauskaufen. Mhm. Also du kaufst nicht die Firma, sondern halt die Rechte an den Spielen, die Computer, die Software und so weiter. Und kannst auch die Namensrechte an der Firma, kannst alles kaufen. Wenn du das machst, musst du auch die Mitarbeiter übernehmen. Alle, bis auf die Geschäftsführer. Die kannst du übernehmen, die musst du aber nicht übernehmen.
Okay, klar.
So, und ja, dann hat natürlich derjenige, der die Assets kauft, und wenn wir das nicht selber zurückkaufen können, was wir versucht haben, aber natürlich hatten wir nicht so viel Geld, dann sitzt er natürlich am längeren Hebel und kann eben die Konditionen diktieren. Und ehrlich gesagt haben wir da auch nie ein verbindliches, schriftliches, komplettes Angebot bekommen, sondern da wurde halt lange rumgeschachert und so weiter. Und dann wurde versucht, die Daumenschrauben immer weiter anzuziehen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nein, das werden wir nicht machen. Wir werden eher ein neues Studio gründen.
Gut, also dann ist es da auseinandergegangen. Jetzt habe ich... Ganz jüngst kam jetzt die News nochmal raus, diesem Deep Silver Fish Labs geht's aber eigentlich ganz gut. Also da arbeiten jetzt 65 Mitarbeiter, also es hat, wie gesagt, es ist halt ein bisschen kleiner geworden, als ihr damals zu euren Bestzeiten wart. Aber immerhin, 65 Mitarbeiter und die arbeiten auch an einem Spiel und so. Ich finde, das ist jetzt immer für so einen Außenseiter eine ganz, ganz schwer nachvollziehbare Geschichte, dass man irgendwie sagt, hey, eine Firma ist insolvent, dann denkt man immer, ja gut, die sind halt pleite, die haben kein Geld mehr, das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert und dann kommt jemand anders und auf einmal brummt der Laden wieder. Ist das, also kannst du das erklären, woran das dann liegt?
Also Koch Media hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, dort zu investieren und das haben die auch kräftig gemacht. Also das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass die sogar 90 sind, 90 Mitarbeiter, also die haben massiv ausgebaut. Dort werden jetzt seit 2 Jahren mehrere Titel entwickelt. Das ist das, was wir so mitkriegen aus der Entfernung. Aber ganz ehrlich, wir verfolgen das auch nicht aus nächster Nähe, weil also für uns ist halt einfach Rockfish, das ist jetzt unser Baby, das ist, da schreiten wir voran und wir sind auch wirklich... ehrlich gesagt froh, dass wir nicht mehr in diesem mobilen Bereich sind, weil es eben alles Free-to-Play ist. Und auf PC können wir halt Bezahlspiele machen. Du bezahlst einmal, kannst ewig spielen. Und natürlich hast du auch technologisch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also so unschön und so bitter das war, relativ schnell hat sich herausgestellt. Unterm Strich ist es das Beste, was uns passieren konnte. Hm.
Es gibt immer so ja Startup-Floskeln und sowas. Also ich habe ja auch mal kurz in einem Startup gearbeitet und so und führe auch öfter halt berufswegen Gespräche mit kleinen Gründern und sowas. Und da ist immer so dieses, hey, in Amerika ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, Scheitern nicht so ein großes Problem. Das gehört halt einfach zum Geschäftsleben dazu. Du hast halt was probiert, halt dann nicht geklappt oder es ist dann hat ein paar Jahre geklappt und dann nicht. Und in Deutschland hingegen ist das immer so ein Stigma. Also, dass man halt immer sagt, das ist ja, die Firma ist in Insolvenz gegangen, das hat nicht geklappt und so. Das ist etwas, was durchaus einem bei Investoren, wenn man Kredite von Banken haben will und so weiter und so fort, immer einem negativ vorgehalten wird. Ist das ein Bild, was du bestätigen kannst? Hast du da auch irgendwie negative Erfahrungen gemacht, als du dann jetzt Rockfish Games gegründet hast?
Also die Gründung an sich, die war relativ problemlos, ne? Also eine GmbH zu gründen, das ist halt die Frage, hast du noch das Geld, um das Stammkapital zusammenzukratzen? Das hatten wir gerade in dem Fall noch. In der Tat ist es so, es wird dann schwieriger, Kreditkarten zu beantragen und so weiter und so weiter. Aber das Gute ist, wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit unserer Hausbank, das war die Deutsche Bank. Und die haben halt mitbekommen, dass wir da oder konnten das halt sehen, dass wir uns da nichts haben zu Schulden kommen lassen. Insofern war das kein Problem. Es ist in der Tat so, vom Image nach draußen her ist es so, ja, hat ja nicht geklappt, ne, bis hin zu Heme und Sport, ne, guck mal hier, waren wir super erfolgreich auf Mobile und so weiter, jetzt hat es doch nicht geklappt, HGBH, das kriegt man natürlich zu hören. Und es ist in der Tat auf der anderen Seite so, in Amerika, da sagen alle, das ist eine super geile Story, Phoenix aus der Asche, gegen den Trend, ne? Also erst war es so, dass viele PC- und Konsolenentwickler sind Richtung Mobile gegangen. Wir machen es genau umgekehrt, antizyklisch muss man halten. Also die Amerikaner haben da eine ganz andere Einstellung zu und das ist super. Und die sagen eben halt auch nicht nur, weil es einfach cool ist und weil es eine tolle Story ist, die sagen eben halt auch, wenn du scheiterst, da lernst du am meisten. Und es gibt viele Investoren in Amerika, die sagen, sie investieren nicht in ein Management-Team, was nicht mindestens eine Pleite hinter sich hat, weil die sagen, die wissen wenigstens, wenn es mal eng wird und wenn es schief wird, was musst du denn dann machen? Spätestens danach wissen sie es. Und also sie sehen das als ein Qualitätsmerkmal. Das ist in Deutschland sicherlich noch nicht der Fall.
Genau, das ist bestätigt ja im Prinzip genau das, was ich gesagt habe, dass das durchaus in Amerika eben nicht mit einem Stigma behaftet ist, sondern eben halt einfach sagt, ja gut, kommt halt vor, ne? Fehler passieren und aus den Fehlern kann man nur lernen und kann es dann besser machen. Gut, jetzt hast du ja die Überleitung schon geschaffen, also Rockfish Games ist ein Studio, was ihr in Hamburg wieder neu gegründet habt, jetzt im Juli war das, wenn ich es glaube ich richtig in Erinnerung habe, und habt euch da mit eurem ersten Projekt, Everspace heißt es, zurückgemeldet. Jetzt gebt doch mir mal den 30 Sekunden Elevator Pitch, was ist denn Everspace?
Everspace ist ein Singleplayer Space Shooter mit Roguelike Elementen und einer nonlinearen Story und das Ganze basiert noch auf der Unreal Engine 4.
Was heißt noch? Gibt's schon eine 5er?
Also, nein, sorry. Also basiert auf der Unreal Engine 4. Das noch kannst du streichen an der Stelle.
Okay, nee, es hätte ja tatsächlich sein können, dass es da immer wieder irgendwie, es gibt, wir werden ja immer wieder aktualisiert. Nein.
Also das noch war eher, also on top of that, wie es so schön heißt. Also ach so, zusätzlich, okay. Ne? Also weil normalerweise sind Indie-Games, sind halt eher von der Technologie nicht ganz so anspruchsvoll und hochwertig. Und wir sind halt, und das ist halt auch eben unser Pitch, dass wir eben, wir nehmen das Beste aus beiden Welten, ein Independent Roguelike Game kombiniert mit den hochwertigen AAA Visuals, Audio und so weiter, die du halt sonst nur von den ganz, ganz großen Vollpreisprodukten hier kennst. Und das war eigentlich der Kern, wie wir angefangen haben. Und wir sehen eben halt auch das Feedback aus der Community, dass wir eben gerade nicht auf Multiplayer gehen, sondern sagen, nee, wir machen ganz klassisch Singleplayer. Das finden viele total super, weil sie sagen, es gibt so viele Multiplayer-Spiele und ich möchte halt einfach alleine spielen und ich möchte auch gerne mal ohne Internetzugang spielen. Viele Leute haben einfach immer noch keine oder zumindest eine schlechte Internetverbindung.
Ja, und manchmal ist es ja auch einfach ganz angenehm, wenn man einfach für sich mal eine große Welt hat, die man erkunden kann und gar nicht unbedingt immer diesen Stress, also Multiplayer ist ja auch immer Stress, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, weil du musst ständig mit Leuten interagieren, du musst, wenn du dann mit einer festen Crew spielst, musst du dich mit denen verabreden oder zu festen Zeitpunkten treffen und manchmal möchte man halt so, wie das, ich sag mal, früher in der guten alten Zeit war, in Ruhe ein gigantisches Universum für sich einfach entdecken und da braucht man gar keine Multiplayer-Aspekte, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die drängt sich ja geradezu auf, was ist mit Galaxy on Fire? Also werden die Leute, die das gemocht haben, sich auch in Everspace dann irgendwie wohlfühlen?
Das hoffen wir natürlich sehr. Und soweit wie das Feedback aus der Community ist, sind wir sehr zuversichtlich, dass das der Fall ist. Also gerade die Erfolgskriterien oder das Erfolgsrezept von Galaxy on Fire, gerade auf einer Mobile-Plattform musst du so ein Spiel schnell starten können, schnell reinkommen, brauchst sehr, sehr intuitive Controls und so weiter. Das haben wir auch bei Everspace beherzigt. Das heißt, wir sind keine Simulation, du machst das Spiel an, du bist sofort in der Action drin. Wir haben Controls, die halt für PC und Maus oder Keyboard und Maus optimiert sind. Gamepad-Controls und so weiter kommen natürlich auch. Aber wir haben uns wirklich darauf fokussiert, dass für diese Plattform das Spiel optimiert ist. Und wir haben eben halt auch bewusst kein physikalisch echtes Universum generiert, wo du zu Milliarden von Sternen fliegen kannst und so weiter, weil wir einfach glauben, naja, das Leben ist dann vielleicht doch nicht lange genug, um ein Computerspiel Milliarden von Sternen zu besuchen. Deswegen gibt es bei uns halt nur 100 Systeme. Und selbst das ist natürlich noch viel, was man entdecken kann. Und wir haben dann lieber darauf Wert gelegt, dass du dein Schiff halt wirklich upgraden kannst und dass wir außerdem eine Story haben, die wirklich umfangreich ist, so wie bei Galaxy on Fire damals hatten wir auch so 30.000 Wörter Umfang für die Story. Das planen wir in Everspace jetzt gerade auch und richtig professionelles Voice Acting damit drin haben.
Okay, aber wie passt denn das mit einem Roguelike zusammen? Also Roguelike verstehe ich natürlich immer so, du fängst immer von vorne an und das beißt sich jetzt vom Gedanken eigentlich erstmal mit einer Story, wo man sagt, okay, die hat einen Anfang und einen Endpunkt.
Das ist natürlich richtig. Und da haben wir am Anfang auch, also entstanden ist das Projekt einfach, dass wir gesagt haben, Roguelike finden wir selber cool, also zumindest einige bei uns im Team. Und wir wollen jetzt das praktisch auf diese hohe Qualitätsschiene bringen. Und mein Kreativdirektor und ich auch selber haben gesagt, so, ja Jungs, also erstmal müssen wir natürlich auch an unsere Fans denken von Galaxy on Fire von früher. Und auch persönlich würden wir einfach gerne auch eine Geschichte haben, die da erzählt wird. Und in der Tat ist das in einem Roguelike-Game, wo du immer von vorne anfängst, natürlich schwierig. Und deswegen haben wir über einen Plot nachgedacht, wo eben das Sterben, denn du stirbst ja in einem Roguelike sehr häufig, ist wirklich das zentrale Thema in dieser Geschichte. Und jedes Mal, wenn du stirbst, wird dir ein Stück von der Geschichte verraten. Und jedes Mal, wenn du einen Gegner erlegst, bekommst du auch ein Stück Geschichte von ihm und so setzt sich dann langsam das Puzzle zusammen.
Ich bin jetzt gerade an diesen, wie hieß der Film mit Tom Cruise, dieser Edge of Tomorrow oder sowas, wo er ja auch im Prinzip, was ja im Prinzip ein Roguelike als Film ist, weil er ja auch immer wieder stirbt, aber das gehört halt zur Story dazu und es wird ja auch als solches erklärt. Weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Den haben wir natürlich gesehen und okay. Das war natürlich in der Designphase des Spiels, haben gesagt, Mensch, das ist ja perfekt. Also es kam wirklich fast parallel. Mhm. Sagt, das geht so in der Richtung, stellen wir uns das vor, mit dem Unterschied, in dem Film ist es ja immer noch linear. Ja. Also er stirbt und dann kommt er immer ein Stückchen weiter. Bei uns ist es aber so, du startest in dem Spiel, du weißt nicht, wer du bist und du kriegst nur die Information, dass du irgendwo hin musst. Alles andere über dich und warum und wieso, das musst du rausfinden. Und da wir ja nicht wissen, welchen Weg du nimmst, denn jedes Mal, wenn ein Run wenn der neu startet, dann wird ja neu gewürfelt, wie die Galaxie dazwischen aussieht, also was deine Travel-Route ist sozusagen. Das heißt, wir müssen es so umschreiben und die Geschichte so gestalten, dass wir, wenn du diese unterschiedlichen Informationen bekommst, dass das auch noch funktioniert in unterschiedlichen Reihenfolgen. Das heißt, so wie man vielleicht das von modernen TV-Serien hier kennt, da wird viel mit Rückblenden gearbeitet und so weiter, so arbeiten wir halt auch. Und dann per Zufall wirst du verschiedene Charaktere dort treffen. Und das sorgt eben dafür, dass für jeden Spieler sich diese Story ein Stück weit anders erzählt. Also niemand wird das identische Spielerlebnis haben und du wirst auch nie dasselbe System sehen. Also für jeden ist das ein bisschen anders.
Das klingt extrem ambitioniert, wenn ich das mal so sagen darf. Warum gibt's denn gerade so eine Renaissance dieser Weltraumspiele, ne? Also ich meine Elite und Star Citizen und wie heißt das von Sony?
No Man's Sky.
No Man's Sky und sowas. Also irgendwie hat man das Gefühl, es gab da mal eine Hochphase, dann sind diese Weltraumspiele eher so wieder ein bisschen in die Nische abgedrängt worden und auf einmal so zack waren die jetzt alle wieder da in so den letzten ein, zwei Jahren. Da seid ihr ja im Prinzip zur richtigen Zeit wieder am richtigen Ort, wieder mit so einem Weltraum-PC-Spiel. Sicherlich mit einem anderen Ansatz möglicherweise als die Beispiele, die ich genannt habe, aber woran liegt denn das, dass die jetzt auf einmal so gehäuft jetzt wieder auftreten?
Also eigentlich ist es ja so, wenn Sachen auf einmal wieder hochkommen, dann liegt es eben daran, dass sie vorher vernachlässigt wurden. Und wenn wir mal ganz zurückdrehen, dann waren die Weltraumspiele, also gerade Elite war halt das erste 3D-Spiel überhaupt. Also Elite auf dem C64 war halt das erste 3D-Spiel, weil du im Weltraum mit relativ wenig Grafikaufwand kannst du diese Welt darstellen. Du brauchst ja nur ein paar Objekte, die Weltraumstation, dein Raumschiff natürlich, irgendwelche Planeten und irgendwelche Phänomene im All, aber du musst nicht eine ganze Stadt bauen wie im First-Person-Shooter und so weiter. So, das heißt, diese 3D-Spiele im Weltraum sind aufgekommen, als es die ersten 3D-Grafikkarten gab. Als diese dann immer besser wurden, konnte man auf einmal auch einen First-Person-Shooter machen und die waren halt noch populärer und dann haben natürlich alle Publisher immer auf das große Pferd, auf die großen Tickets gesetzt und dadurch sind Weltraumspiele zu einem Nischengenre verkommen und kaum ein Publisher hat dort noch investiert. Und wie das nun mal so ist, wenn eine Nische lange nicht bedient wird, dann entsteht da natürlich eine Nachfrage. Und durch die digitale Distribution, dass du jetzt eben nicht mehr halt eine DVD zu Samsung und Mediamarkt ins Regal stellen musst, sondern alle Fans von Weltraumspielen können sich weltweit ohne irgendwelche Kosten die Sachen halt runterladen. Auf einmal kannst du für eine deutlich kleinere Zielgruppe, die du aber sehr gut über das Internet mit relativ wenig Marketing und auch viral erreichen kannst, lohnt sich so ein Spiel wieder. Und da greift natürlich gerade Kickstarter, wo diese Projekte sich eben finanziert haben. Du musst nur ein bisschen was in dieser Richtung entwickeln und dann siehst du ja, ob die Community das annimmt oder nicht. Und damit praktisch dir selber ein Proof of Concept, dein Greenlight gibt für dieses Projekt. Und das hat Chris Roberts 1A vor 3 Jahren gemacht. Er hat mit 2 Millionen auf Kickstarter angefangen und jetzt ist er, glaube ich, bei knapp 90 Millionen. Hat dann über seine eigene Seite weiter Geld eingesammelt.
Und es hört auch nicht auf. Also es geht einfach immer weiter. So, er meldet ja jeden Monat, meldet er im Prinzip, dass er jetzt wieder 5 Millionen mehr hat. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, wie das einfach weiterläuft. Und mittlerweile hat man auch irgendwie das Gefühl, das ist schon so weit fortgeschritten, dass man da als Außenseiter überhaupt gar keine Chance mehr hat, reinzukommen, überhaupt noch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie Eve oder so, wo man einfach durch das, was da passiert und was die Community da macht, schon fast eingeschüchtert ist. Aber Kickstarter ist ein gutes Stichwort. Ihr habt auch einen Kickstarter jetzt gestartet und das war ja auch quasi der Anfang des Podcasts, dass ich gesagt habe, du bist ja auch hier, um euer neues Projekt ein bisschen zu bewerben, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt das irgendwie so negativ konnotiert wissen möchte. der, wie du gesagt hast, soll dann so ein Proof of Concept, aber ich glaube, das Geld kann der wahrscheinlich auch ganz gut gebrauchen. Das ist nicht nur ein reines Marketing-Ding, dass er jetzt für Everspace auch da Geld einsammelt, oder?
Ja, es ist natürlich beides, ne? Also gar keine Frage. Wir wollen 225.000 Euro, das sind so ungefähr 250.000 Dollar einsammeln. Das ist natürlich Amerikas der wichtigste Markt. Deswegen ist das, du musst halt eine gewisse Summe einsammeln, damit du dann weitere, in unserem Fall halt Family and Friends, wie es so schön heißt, die sagen natürlich alle, Jungs, das ist ja toll, was ihr da macht und so weiter, aber wir können diesen Markt gar nicht einschätzen. Wir würden euch gerne unterstützen. Aber wir brauchen eben so diesen Beweis, dass da wirklich eine Nachfrage ist und ja, dass es Sinn macht, euch Geld zu leihen. So ist es nun mal. Und natürlich ist es so, für 225.000 Euro, auch wenn wir jetzt schon relativ weit sind mit dem Spiel, da machst du so ein Spiel nicht zu Ende. Also wir kommen Ende nächstes Jahr raus und bei uns arbeiten halt 12 Leute fest, 2 Leute frei. Das kostet natürlich eine Stange Geld. Und insofern ist halt Kickstarter zum einen zu gucken, ist es wirklich so, dass alle sagen, ja, das Spiel finden wir auch so toll, weil wir selber sind super begeistert und wollen es auf jeden Fall auch selber haben. So, und diese Leidenschaft kommt jetzt aus der Community zurück, aber eben halt nicht nur die Leidenschaft, sondern eben halt auch wirklich die Bereitschaft, vorab Geld dafür zu bezahlen. Und wenn wir unser Funding Goal erreicht haben, dann bekommen wir automatisch eben halt die Finanzierung über Family und Friends für das Projekt gesichert, gestemmt. Und ja, es ist für uns eben halt der beste Weg, um überhaupt eben mal das ganze Projekt nach draußen zu vermarkten, zu zeigen, so weit sind wir jetzt. Und auch für uns selber zu sehen, macht es Sinn, so ein Spiel zu machen. Und so wie es im Moment aussieht, macht es hochgradig Sinn, Everspace zu machen.
Weil ihr mit dem Start des Kickstarters schon zufrieden seid.
Also es läuft wirklich gut. Wir sind jetzt noch nicht mal eine Woche draußen, haben jetzt etwas mehr als die Hälfte eingesammelt. Es gibt natürlich Projekte, die schaffen das sofort. Das sind dann so Gaming-Rockstars, die eine riesige Gefolgsgemeinschaft haben von PC und Konsole. Damit vergleichen wir uns natürlich nicht. Mhm. Aber wir sind schon sehr, sehr happy, dass wir jetzt etwas mehr als die Hälfte haben nach so kurzer Zeit. Und auch vor allen Dingen über das Feedback, was dort kommt. Also wir haben eigentlich so gut wie keine negativen Stimmen. Es ist dann eher so, ey, ich hätte gerne noch mehr Features drin und wann kommt Gamepad-Support und wann macht ihr VR? Und also es ist der Wahnsinn. Und man bekommt halt wirklich ein gutes Gefühl dafür, was ist denn jetzt das Wichtigste in dem Spiel? Was wollen denn die meisten Leute haben? Und dann können wir eben halt auch entsprechend die Entwicklung des Produktes daran anpassen.
Und ich muss euch an der Stelle tatsächlich auch mal ein Kompliment machen. Ich habe das Video mir vorhin angeschaut, was ihr habt, weil natürlich jeder Kickstarter hat ja im Regelfall so ein Pitch-Video, wo man dann irgendwie das Team und das Projekt ein bisschen vorstellt. Und als ich die Spielszenen gesehen habe, habe ich mir gedacht, oha, das schaut aber schon sehr patent aus. Also das wo das Raumschiff so durch diesen dieses Asteroidenfeld fliegt und von der Beleuchtung her und von den Effekten und quasi wie das alles dargestellt ist, finde ich, sah jetzt gar nicht so aus, wie man das sonst immer oft von so Kickstarter-Projekten gewöhnt ist, dass man da halt hört, so, ja, wir haben dann das und das vor und das wollen wir machen, aber eigentlich sieht man nur ein paar Artworks und soll sich dann halt vorstellen, für was man da eigentlich zahlt. Da fand ich, das sah sehr hübsch aus und man hat schon eigentlich einen recht guten Eindruck bekommen, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Ich glaube, ist jetzt pure Vermutung, aber dass das auch dafür gesorgt hat, dass die Leute da einfach eher bereit waren, dann schon mal Geld für zu geben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also so toll das natürlich ist, dass 30 Millionen Leute Galaxy on Fire irgendwo auf dem Telefon haben. Wir sind halt nicht die Truppe um Brian Fargo, Chris Roberts herum, die halt mit 30 Jahren Videospiele-Geschichte daherkommen mit einer riesigen Fangruppe. Und das ist natürlich was ganz anderes. Und als deutsches Studio hat man natürlich auch nicht so die Bekanntheit an der Stelle. Also wir denken auch, dass wir schon so viel haben, dass man schon so viel sehen kann, hat uns enorm geholfen.
Ja. Gut, Michael, dann ich fand das ein sehr erfrischendes Interview mit dir, weil man merkt an jeder Stelle, in jedem Satz merkt man bei dir, dass du zumindest den Spaß an der Spieleentwicklung und auch dieses Spielen machen irgendwie da auf keiner Stelle verloren hast und dich da auch von jetzt der Insolvenz und alles da nicht hast irgendwie aus der Bahn werfen lassen und dass du da immer noch Lust dran hast, finde ich, das ist eine sehr gute Form des Optimismus, den möchte man vielen anderen Menschen auch wünschen.
Okay, vielen Dank. Also ich kann einfach nur sagen, es hat sich nie besser angefühlt. Es ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt mit meinem Partner seit 22 Jahren selbstständig, hat mir gerade am Freitag gehabt. Und es fühlt sich einfach super an, wo wir gerade sind. Also weil wir gerade so viel positives Feedback bekommen. Das ist natürlich großartig.
Mhm. Perfekt. everspace-game.com ist die Adresse, wo man sich nochmal informieren kann, wenn man da jetzt irgendwie neugierig geworden ist oder eben diesen Trailer auch mal sehen will. Und dort findet man auch den Link zum Kickstarter. Und die Webadresse ist natürlich auch bei uns im Blogpost verlinkt. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das Interview. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr den Kickstarter schafft. Also zumindest ich habe gesehen, ihr habt da noch viel höhere Ziele. Dann, ich glaube, die Konsolenversion gibt es so ab 800.000 oder sowas, wenn mich, glaube ich, nicht
dafür brauchen wir noch ein bisschen, das stimmt, ja.
Genau, aber es würde ja zumindest schon mal reichen, wenn quasi das Mindest-Funding-Goal zusammenkommt und dann ist ja eine Konsolenversion nicht per se ausgeschlossen, sondern sagen wir mal, das kommt auf PC raus und es funktioniert und dann möglicherweise findet sich ein Publisher oder ein weiterer Investor oder die Einnahmen reichen dann sogar, dass ihr die Konsolenversion aus eigener Tasche dann irgendwie stemmen könnt, wer weiß, ab da ist ja dann quasi, sind ja alle Möglichkeiten weiterhin gegeben.
Klar, auf jeden Fall, wollen wir natürlich auch. Mhm.
Ja klar, weil es ja auch ein großer Markt ist. Also es ist natürlich ja immer eine Abwägung, dass man halt Konsolenversion, klar, das kostet halt Geld, Portierungen, weil man braucht lizenzierte Dev-Kits und was weiß ich was. Das muss man halt alles mit einberechnen. Aber im Grunde will man das ja machen, weil Konsolen halt immer noch ein Riesenmarkt sind, den man doof wäre, wenn man den ignorieren würde als Entwickler.
Genau.
Gut, alles klar. Ich wünsche euch viel Erfolg und bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit eurem Projekt und freue mich dann sehr, wenn es dann auf den Release zugeht. Vielleicht können wir dann ja noch mal ein kleines Update dieses Interviews bringen.
Auf jeden Fall, sehr gern. Lieben Dank.
Alles klar, ciao.
Okay, bis dann, ciao.